Ja, liebe Geschwister, mir ist es heute wichtig, ein Bibelwort zu betrachten, ein Thema, das, denke ich, für unsere praktische Nachfolge immer wieder auch bedeutsam ist, und zwar geht es um das Thema, kauf die Zeit aus. Und dazu möchte ich mal lesen, was im Epheser 5 dazu geschrieben steht. Epheser 5. Ja, ich denke mal ab Vers 8, um des Zusammenhangs willen, wollen wir das ein bisschen ausführlicher lesen. Denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist, und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird. Denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten. So wird Christus dich erleuchten. Seht nun darauf, wie ihr mit Sorgfalt wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht unverständig, sondern seid verständig, was der Wille des Herrn ist. Soweit Gottes Wort. Vielleicht lesen wir gleich noch die Parallelstelle im Kolosserbrief auch dazu. Da finden wir nämlich im 4. Kapitel eigentlich genau dieselbe Aussage in etwas anderem Zusammenhang. Kolosser 4, Vers 5 und 6. Wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind, und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Ja, also hier wird ein Gebot ausgesprochen. Kauf die Zeit aus. Was bedeutet es? Zunächst mal vielleicht zu dem Wort Zeit. Da gibt es ja im Griechischen zwei verschiedene Worte und die haben ganz verschiedene Bedeutung eigentlich oft. Das eine ist Chronos, das ist die Zeit, die so abläuft, die normale Zeit. Da kommt das Chronologie und Chronometer davon. Und das andere ist Kairos und das ist die besondere Zeit, die gelegene Zeit, die richtige Zeit. Und genau dieses Wort steht hier, kauft die gelegene, die rechte Zeit aus, die Zeit, die Gott uns gibt. Was bedeutet auskaufen? Auch das ist ein interessantes Wort. Im Grund hat es die Bedeutung, dass man auf einem Markt, wo eine seltene Ware ist, schaut, dass man rechtzeitig, bevor alles weg ist, sich den nötigen Vorrat besorgt. Also den Markt auskaufen. Es alles wegkaufen, bevor irgendjemand anderes es uns wegschnappt. Das ist eigentlich die Bedeutung. Das ist ganz interessant. Ja? Wir sollen die Zeit auskaufen. Und ich denke, das kann uns daran erinnern und sollte uns dazu führen, dass wir mit Gottes Hilfe einmal uns Gedanken machen, wie ist es eigentlich mit unserem Umgang als gläubige Christen mit dem Faktor Zeit. Dieses Wort erinnert uns eigentlich daran, dass Zeit etwas Kostbares ist und auch etwas Begrenztes. Wir haben nicht unbegrenzt Zeit. Wir sind als Geschöpfe Gottes in eine Welt hineingestellt, die die Dimension Zeit als eine Grundlage hat. Das ist nicht selbstverständlich, denn Gott ist der ewige Gott. Er ist außerhalb aller Zeit. Ewigkeit bedeutet ja nicht lange Zeit, sondern Ewigkeit im biblischen Sinn bedeutet außerhalb von Raum und Zeit. Nicht dem Ablauf der Zeit und damit auch nicht der Vergänglichkeit unterworfen. Das ist Gott. Und das ist auch das geistliche Leben, das wir als Kinder Gottes haben. Es ist ein ewiges Leben, das völlig unabhängig von der Zeit ist und auch die Zeit überdauert. Aber unser Leib und unser irdisches Leben hier ist zeitgebunden. Wir haben einen Anfang und haben auch ein Ende. Wir werden geboren, wir werden sterben, wenn der Herr nicht vorher wiederkommt. Und dann gibt es diese begrenzte Spanne zwischen Geburt und Tod Und das ist die Zeit, die Gott uns zur Verfügung stellt, um ihm zu dienen. Diese Zeit steht nicht zu unserer freien Verfügung. Das ist die große Illusion des sündigen Menschen, der sich von Gott losgelöst hat, der meint, sein eigener Herr sein zu müssen. Er sagt sich, ich bestimme selber, was ich mit meiner Zeit mache. Und wie viele Menschen auf dieser Welt missbrauchen die Zeit, die Gott ihnen gegeben hat, um zu sündigen, um ihren eigensüchtigen Lüsten zu leben, um schmutzige, böse Dinge zu tun, einschließlich dessen, was wir in Epheser 5 vorher gelesen haben. Ja, dazu können wir auch die Zeit benutzen. Wir können sie vergeuden, wir können sie zum Bösen einsetzen oder wir können sie für Gott einsetzen. Vielleicht lesen wir gleich einmal dazu diese beiden Worte aus den Psalmen. Der Psalm 90 ist ja ganz bekannt. Ein Psalm, der immer wieder auch angeführt wird und der uns erinnert an unsere Vergänglichkeit. Aber dasselbe finden wir auch in Psalm 89. Vielleicht lesen wir erstmal den Vers 48 in Psalm 89. Da steht ganz einfach, gedenke, wie kurz meine Lebenszeit ist. Wie vergänglich hast du alle Menschenkinder erschaffen. Wer ist der Mann, der lebt und den Tod nicht sehen muss und der seine Seele erretten könnte aus der Gewalt des Totenreichs? Es ist heilsam für uns, wenn wir daran denken, dass die Zeit begrenzt ist und dass wir einmal auch nicht mehr sein können. Wir sehen das auch bei Mose, das ist nun bekannter, von Vers 1 im Psalm 90 an. Ein Gebet Moses, des Mannes Gottes. Und wir wollen daran denken, dieser Mose hat ja 160 Jahre und gelebt eigentlich und er hat viel, 120 Jahre gelebt und er hat viele Dinge gesehen. Hat lange Zeit verbracht bei den Schafen in Midian, hat 40 Jahre das Volk geführt, ein rebellisches Volk. Und er macht sich Gedanken über die Zeit. Und er sagt, Herr, du bist unsere Zuflucht von Geschlecht zu Geschlecht, ehe die Berge wurden und du die Erde und den Erdkreis hervorbrachtest. Ja, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. Also das ist das, was wir vorher gesagt haben. Gott steht über dem Ganzen, über dem Lauf der Zeit. Er ist der Ewige, der Gott, der nicht der Zeit unterworfen ist. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Denn 1000 Jahre sind vor dir wie der gestrige Tag, der vergangen ist, und wie eine Nachtwache. Du lässt sie dahinfahren wie eine Wasserflut. Sie sind wie ein Schlaf, wie das Gras, das am Morgen aufsprießt. Am Morgen blüht es und sprießt, am Abend welkt es und verdorrt. Denn wir werden aufgerieben durch deinen Zorn und schnell hinweggerafft durch deinen Grimm. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Denn alle unsere Tage schwinden dahin durch deinen Zorn. Wir verbringen unsere Jahre wie ein Geschwätz und unser Leben währt 70 Jahre. Und wenn es hochkommt, so sind es 80 Jahre. Und worauf man stolz ist, das war Mühsal und Nichtigkeit. Denn schnell enteilt es und wir fliegen dahin. Wer erkennt aber die Stärke deines Zorns, deinen Grimm, so wie es der Furcht vor dir entspricht? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Nun, da könnte man eine ganze Predigt allein mit diesen Worten verbringen, aber ich möchte das nur mal kurz andeuten, was hier uns gesagt wird. Wenn uns, dass der Mensch ursprünglich sehr lange leben konnte, bis über 900 Jahre, und dass im Laufe der Zeit die Sünde der Nachkommen Adams so schlimm wurde, dass Gott beschlossen hat, die Lebenszeit zu begrenzen und zu verkürzen. Denn mit jedem Jahr und mit jedem Jahrzehnt häufen wir ja immer mehr Sünden auf uns, wenn wir als Sünder leben. Und die Sündenlast wird immer schlimmer und das Herz eines Menschen, der in der Sünde lebt, wird immer härter und böser von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Man sieht es manchmal bei alten Menschen, die in der Sünde gelebt haben, wie diese Sünde dann auf eine ganz hässliche und gar nicht mehr getarnte Weise hervortreten und es ganz, ganz schwierig ist, mit solchen Menschen überhaupt auszukommen. Die sind bitter, die sind verärgert und böse, oft misstrauisch, neidisch. Ja, da kommen diese ganzen Sünden immer mehr raus. Und deswegen, Gott hat die Lebenszeit des Menschen begrenzt, damit er nicht die Sünde auf der Erde noch und noch mehr vermehre. Und Gott hat ganz andere Maßstäbe als wir. Auch das ist wichtig. 1000 Jahre sind vor dir wie ein Tag. Wir sind ja oft ungeduldig. Wenn wir Gottes Hilfe, Gottes Eingreifen erwarten, dann rechnen wir mit unserer Zeitrechnung und Gott rechnet aber mit seiner Zeitrechnung. Und Gottes Zeit ist eine andere als unsere. Auch daran können wir denken. Wir dürfen lernen, geduldig zu harren, bis Gott sich erbarmt und eingreift. Er weiß, dass wir ein flüchtiges, vergängliches Gebilde sind. Und genau deshalb haben wir auch diese Ermahnung. Kauf die Zeit aus. Wisst ihr, auch die jungen Menschen, die meinen, sie hätten alle Zeit der Welt. Ach, jetzt kann ich doch noch ein bisschen Spaß haben, mich vergnügen. Ich weiß schon, dass es nicht so gut ist vor Gott, aber ich habe ja dann später noch Zeit, wenn ich mal erwachsen bin, kann ich mal ernst machen und mit dem Herrn dienen. Aber wisst ihr, ihr wisst gar nicht, wie kostbar die Zeit ist. Auch die Zeit der Jugend. Die ist nicht dafür da, dass man sie in seinen Lüsten verschwendet und vergeudet und in Eigensucht vor sich hinlebt. Das ist nicht Gottes Wille. Und du weißt nicht, wann deine Zeit zu Ende ist. Das muss nicht 70, 80 Jahre sein. Und das muss uns daran erinnern, der heilige Gott hat uns den Lebensodem gegeben als eine Leihgabe. Das machen wir uns nicht bewusst. Wir leben jeden Tag aus der Gnade und Geduld Gottes. Gott hat als der Schöpfer das Recht, jederzeit diesen Lebensatem aus uns wieder herauszunehmen. Wer würde ihn hindern? Wer könnte sagen, das habe ich nicht verdient? Oh, überlegen wir das mal gut. Ja? Wir haben das andere nicht verdient, dass Gott geduldig mit uns ist, unser Leben verlängert, oft lange zuwartet, auch mit unseren verkehrten Wegen, mit unseren verkehrten Herzen. Das haben wir nicht verdient, das ist Gnade. Aber Tatsache ist, wenn wir in der Furcht Gottes leben, dann leben wir in dem Bewusstsein, dass unsere Zeit hier auf der Erde jederzeit zu Ende sein kann. Und dass wir nicht sagen können, ach, ich habe noch nächstes Jahr Zeit, ernst zu machen mit dem Herrn, mich ihm zu weihen. Ich habe noch Zeit, mich zu versöhnen mit meinem Bruder, mit meinem Vater, meiner Mutter. Ich habe noch Zeit. Wir haben gar keine Zeit zur Verfügung, außer dem jetzigen Moment. Ja, schon die nächste Sekunde ist nicht in unserer Verfügung, ihr Lieben. Es ist gut, wenn wir mal daran denken. Und dass wir verstehen, ja, auch unsere Zeit ist eine Leihgabe Gottes. Da gibt es dieses Gleichnis mit den Talenten. Ja, das wird oft angewandt, zu Recht, auf die Gaben, auf die Fähigkeiten, auf die finanziellen Mittel, die Gott uns zur Verfügung stellt, damit wir mit ihnen, ja, was machen? Sie vergraben? Sie für uns selber verschwenden? Nein, sondern wir sollen sie einsetzen für den Herrn, damit sie Zins und Zinseszins und Frucht bringen. Und das kann man ganz genauso auch auf unsere Zeit anwenden. Unsere Zeit ist eine Leihgabe Gottes und Gott möchte, dass wir in der Zeit, die wir haben, damit wuchern, wie Luther gesagt hat, es so einsetzen, dass es viel Ertrag bringt. Ja? Da dürfen wir mal drüber nachdenken. Ich denke, das ist das, was Gott möchte, wenn er dieses Gebot uns gibt, kauf die Zeit aus. Das ist nicht eine Option, sondern es ist ein Gebot. Das ist nicht, ihr könntet ja auch mal die Zeit auskaufen, sondern es ist eigentlich eine dringliche Mahnung des Geistes Gottes, dass wir, wenn wir Kinder Gottes sind, nicht einfach vor uns hinleben, nicht schlafen und träumen und unsere Zeit dahinbringen wie ein Geschwätz. Tja, wisst ihr, wir reden ja manchmal so oberflächliche Plaudereien. Manchmal kann man den ganzen Abend nur einfach schwätzen, Witzchen machen und am Schluss fragt man sich, na, das war vielleicht ganz nett, aber was ist jetzt eigentlich unterm Strich übrig geblieben? An geistlicher Substanz, an Frucht für die Ewigkeit? Tja, das ist oft herzlich wenig oder überhaupt nichts. Ja? Und das sind so Dinge, wir verdrängen das, oder? Das ist uns nicht angenehm, solche Gedanken, aber Gott legt sie uns vors Herz und fordert uns auf, dass wir doch einmal nachdenken sollen, wie wollen wir unsere Zeit verbringen vor dem Angesicht Gottes. Auch das ist wichtig. Der Gläubige weiß, ich lebe vor den heiligen Augen Gottes. Du hast unsere Missetaten vor dich hingestellt, unser geheimstes Tun in das Licht deines Angesichts. Wandel dem Licht, sagte der Apostel Johannes. Das bedeutet, wenn ich lebe mit meinem Denken, meinen Worten, meinen Taten vor Gott, vor ihm offenbar bin. Und dann kann ich zum Beispiel auch erkennen, Herr, was ich jetzt gerade gemacht habe, das war nicht gut. Vergib mir. Reinige mich davon. Schenke doch, dass ich lerne, mein Leben, meine Zeit ganz für dich zu leben, anstatt für mich selbst. Und ich denke, das ist das ganz Entscheidende. Ja? Lehre uns unsere Tage richtig zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Wisst ihr, Zeit hat auch was mit Prioritäten zu tun. Ja? Ich meine, das ist ganz klar. Ich bin freiberuflich sozusagen in meiner Arbeit als Bibellehrer und ich muss ständig mir selber Aufgaben stellen. Und ich habe ständig irgendwelche Aufgabenlisten, ja. Die werden immer länger, je schlechter mein Gedächtnis wird, ja. Und da sind so die verschiedenen Aufgaben aufgeführt. Und ich muss jede Aufgabe gewichten. Was ist vorrangig? Wie viel Zeit setze ich für die Aufgabe ein und wie viel für die? Ja. Und in unserem Leben für den Herrn ist es bei uns allen so. Ja, wir haben bestimmte Vorgaben, hoffentlich. Wir haben bestimmte Pflichten, dass wir zum Beispiel auch bei Terminen sind von vielleicht, was weiß ich, Ältestensitzungen oder Sitzungen von Geschwistern, wo man zum Beispiel eine Evangelisation vorbereitet. So etwas sollte man auch verbindlich nehmen und nicht einfach sagen, na ja, wenn ich Lust habe, gehe ich hin. Wenn ich mich nicht danach fühle, dann bleibe ich halt weg. Auch da gibt es natürlich eine gewisse Verbindlichkeit. Aber den großen Teil unserer Zeit, die uns frei bleibt, die wir nicht im Beruf haben, die können wir frei einteilen. Und das bedeutet aber auch, wir sind vor Gott verantwortlich. Wo setzt du deine Prioritäten? Wie verbringst du diese Zeit? Die ist ja begrenzt. Schlafen müssen wir ja auch noch irgendwo. Und arbeiten müssen wir auch. Das ist ganz klar. Das ist Gottes Wille. Gar keine Frage. Aber was mache ich mit der verfügbaren Zeit? Das ist die Frage, die wir uns stellen sollten. Und da geht es eigentlich nicht um Regeln, nicht um Gesetze, deswegen finden wir auch keine Gesetze über diese Dinge, sondern es geht um unsere Herzenshaltung. Ja, es geht um unsere Haltung zum Herrn, unsere Haltung zu unserem Leben und daraus fließen dann Entscheidungen über Prioritäten, Zuordnung von Zeit nach Prioritäten. Und deswegen möchte ich einmal dieses Wort aus dem 2. Korinther 5 lesen, das mir immer wieder wichtig ist, das ich auch sicher schon oft hier gelesen habe, aber das macht nichts. Will ich wieder lesen, nämlich 2. Korinther 5, Vers 14 und 15. Da spricht der Apostel Paulus von der Grundausrichtung, die wir in unserem Leben haben sollten. Und die bestimmt dann auch unsere Zeiteinteilung. Denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. Wisst ihr, der Sünder, der Mensch ohne Gott, lebt alleine für sich selbst. Er lebt nach seinen Wünschen und Begierden und lässt sich treiben. Aber das Kind Gottes weiß, ich bin erkauft. Für mich hat der Sohn Gottes sein Leben hingegeben, sein Blut gegeben, um mich zu erlösen zu seinem Eigentum. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. Ich bin ein Sklave oder leibeigener Knecht Jesu Christi. So bezeichnet sich der Apostel Paulus. Und das drückt aus, dieser Sklave oder leibeigene Knecht war rund um die Uhr zur Verfügung seines Herrn. Der hat nicht gesagt, Moment mal Chef, jetzt habe ich Feierabend, ja, um 4 Uhr nachmittags. Sondern wenn der Chef ihn um 3 Uhr morgens geweckt hat und gesagt hat, ich habe hier Gäste, bereite denen ein Essen vor, dann hat er das gemacht. Das war ganz klar, das gehörte zu seinen Pflichten. Da hat man gar nicht darüber diskutiert. Also ein leibeigener Knecht zu sein, bedeutet völlig und immer zur Verfügung des Herrn zu sein. Es gibt keine Freizeit, in Anführungsstrichen. Ja? Das bedeutet selbstverständlich, dass der Herr Jesus selber uns als unser Herr sehr wohl Zeiten der Ruhe und der Erquickung gönnt. Zu seinen eigenen Jüngern hat er gesagt, ruht ein wenig, geht mal beiseite. Das ist nicht die Frage. Aber ich kann nicht sagen, ich habe Zeit für mich, über die ich alleine verfügen kann. Das kann ein Jünger Jesu Christi eigentlich nicht sagen. Ja? Das müssen wir uns bewusst sein. Also, worum es geht, ist, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen, anstatt eigensüchtig zu leben. Und dann ändern sich unsere Prioritäten und auch unsere Denkweise. Das sehen wir auch in Römer 12, Vers 1 und 2. Das ist auch so eine dieser Stellen, die uns leiten können als Grundsatz, wenn wir über unsere Zeit nachdenken, wie wir sie verbringen. Da lesen wir ja, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Also hier wird eine bewusste Entscheidung dargestellt. Ich, angesichts des Opfers des Herrn, angesichts seiner Gnade und Liebe, entschließe mich, mich dem Herrn Jesus als Ganzopfer zur Verfügung zu stellen. Als ein Opfer, bei dem nichts zurückbehalten wird, das sozusagen ganz auf dem Altar Gottes liegt. Dann bin ich mir selber und meinen eigensüchtigen Lüsten gestorben, auch meinen eigensüchtigen Wünschen nach Freizeit, Zerstreuung, diesem, jenem, Hobbys, sondern ich lebe für den Herrn. Ich stelle mich ihm zur Verfügung. Und das ist eine Grundsatzhaltung. Und die wünscht sich der Herr Jesus. Das ist der Wille Gottes für uns, dass wir in einer solchen Hingabe leben und dass wir unser Denken verändern lassen. Wie gesagt, unser Denken ist immer noch, ich habe meine Zeit und jetzt habe ich doch das Recht, mich mal vor den Fernseher zu sitzen oder mal das zu machen und jenes und da einfach mal alles laufen zu lassen. Warum denn auch nicht? Ja? Aber da schalten wir automatisch eigentlich Gott aus, wenn wir so denken. Ja, da sagen wir, Herr, Moment mal, das ist jetzt meine Zeit, du kommst später wieder dran. Und so können wir eigentlich als Jünger des Herrn Jesus nicht denken. Ja, diese ganze Hingabe gehört einfach zu unserem geistlichen Leben dazu. Und wir lesen noch etwas über die Prioritäten im 1. Petrusbrief, im 4. Kapitel. Da wird uns das auch nochmal dargestellt, wie ein bekehrtes Kind Gottes eigentlich denken sollte über die Zeit, die es früher verlebt hat, als Sünder, als Rebell, als Selbstsüchtiger und über die Zeit, die es jetzt verlebt. 1. Petrus 4, da lesen wir, da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen. Um die noch verbleibende Zeit, darum geht es, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Das ist die Alternative. Entweder ich lebe für meine eigenen Lüste und Begierden und darauf steht letztlich das Gericht, oder ich lebe für den Willen Gottes. Und das ist die Bestimmung für jeden wahren Gläubigen. Denn es ist für uns genug, Vers 3, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heidenvölker, der gottlosen Menschen zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Merkt ihr was? Für ein Kind Gottes muss es ein Einst und ein Jetzt geben. Es muss einen Bruch geben, eine Schnittlinie. Früher mal hat jeder im Grund, auch die Kinder christlicher Eltern, seinen eigenen Lüsten gelebt. Das war vielleicht etwas gemäßigter und etwas gebremst durch gewisse Prägung und Erziehung. Aber letztlich diese Selbstsucht und Eigensucht und Autonomie gegenüber Gott ist bei christlichen Kindern genauso da wie bei weltlichen. Ja? Letztlich muss auch ein christliches Kind sich entscheiden und bekehren. Und das bedeutet eigentlich auch, jetzt lebe ich nicht mehr für mich selbst, sondern für meinen Herrn. Jetzt gehört meine Zeit nicht mehr mir, sondern sie gehört dem Herrn Jesus. Und dann ändern sich ganz viele Dinge in meinem Leben. Dann gibt es ein Einst und ein Jetzt. Früher habe ich meinen Lüsten gelebt. Jetzt aber will ich für den Willen Gottes leben. Ich will nicht mehr meine Zeit verschwenden mit Schlammbaden, mit Schmutz und Sünde, mit Eigensucht, mit Dingen, die Gott nicht wohlgefällig sind. Das war mal. Jetzt soll es anders aussehen in meinem Leben. Und ihr Lieben, das ist leider eine Not, dass eben auch Gläubige, die sich bekehrt haben, aber nicht da tief und scharf genug, dass sie oftmals weitermachen mit Dingen aus ihrem alten Leben, mit diesem Leben in den eigenen Lüsten und mit Vergnügungen, die einfach nicht zu dem Herrn Jesus passen. Und dann verschwenden und vergeuden wir die kostbare Lebenszeit, die Gott uns gegeben hat. Und da müssen wir eben auf diese Dinge kommen. Was sind denn das für Dinge, die uns die Zeit rauben wollen? Wo wir selber die Zeit wegstehlen oder wo auch der Teufel manchmal uns verleiten will, die Zeit wegzustehlen. Wie gesagt, Gott hat ganz bewusst auch Zeiten der Ruhe und der Erholung für uns vorgesehen. Der Sabbat ist ein sehr wertvolles Prinzip. Wir missachten das oft zu unserem eigenen Schaden. Wir können nicht Tag und Nacht wuhlen, arbeiten und schaffen. Wenn wir von der Arbeit kommen, dann zu Hause geht's weiter. Sondern Gott möchte, dass wir ganz bewusst Ruhepausen machen. Aber nicht Ruhepausen, wo wir weltlichen Lüsten frönen, wo wir irgendwelche sündigen, schmutzigen Unterhaltungsdinge der Welt anschauen, sondern Ruhepausen, wo wir auch geistliche, auferbauende Gemeinschaft haben, wo wir vielleicht als Familie etwas Schönes unternehmen, wo gesunde und gute Dinge passieren. Das gönnt uns Gott, überhaupt keine Frage. Es geht nicht darum, dass wir die ganze Zeit arbeiten müssen für Gott, wie sozusagen im Rat. Aber es gibt eben heute vermehrt und immer ausgefeilter eine weltliche Vergnügungsindustrie, die unsere Freizeit stehlen will, um sie mit sündigem Schmutz und unguten Dingen aufzufüllen und unsere Herzen zu füllen mit Dingen, die uns vom Herrn Jesus abhalten. Und da ist die Rock- und Popmusik etwas ganz Schlimmes, ja, eine Musik, die letztlich vom Teufel inspiriert ist. Viele junge Leute, auch viele junge Christen, lächeln darüber müde und meinen, das sei nicht so. Ich kann nur sagen, ich bin in der Zeit groß geworden und war Jugendlicher in der Zeit, wo Rock und Pop so richtig groß kamen. Ich habe 15 Jahre in dieser Musik gelebt und als ich mich bekehrt habe, da habe ich alle diese Platten und alles dieses Zeug zerbrochen und auf die Müllkippe geworfen, weil ich gemerkt habe, das kann nicht zu meinem neuen Leben gehören. Das ist ein Leben in Auflehnung, in Zügellosigkeit, in Sündenschmutz. Das ist die geistliche Botschaft von Rock und Pop. Und christlicher Rock und Pop ist noch schlimmer wie der weltliche, ja, weil er den Namen des Herrn Jesus noch mit diesem schmutzigen Musik vereint. Und da müssen wir deutlicher einen Bruch bringen und eine klare Trennungslinie ziehen, wenn wir unser Leben für den Herrn leben wollen. Und genauso natürlich das Fernsehen. Ja, das ist eine furchtbare weltliche Verführungsshow, wo ganz viele ungute Inhalte kommen, nicht nur bei den entsprechenden Filmen, sondern überall im Fernsehen, bis hinein in die Nachrichten, ist es etwas, was uns manipuliert und unsere Zeit stiehlt. Ich möchte da mal bei der Gelegenheit was vorlesen, was ich bei William MacDonald gefunden habe, in dem Andachtsbuch von William MacDonald, Licht für den Weg. Da hat er nämlich am 4. Oktober etwas geschrieben übers Fernsehen. Das lese ich mal vor. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Psalm 119, Vers 37. Dieser Vers ist besonders zutreffend, wenn man ihn auf das Fernsehen anwendet. Die meisten Programme im Fernsehen sind nämlich eitel, dumm und nichtig. Sie zeichnen eine Welt, die es gar nicht gibt und ein Leben, das von unserer Wirklichkeit weit entfernt ist. Das Fernsehen stiehlt uns wertvolle Zeit. Die Zuschauer vergeuden Stunden vor dem Apparat, die unwiederbringlich verloren sind. Im Allgemeinen kann man sagen, dass das Fernsehen bei Christen auch eine Nachlässigkeit im Bibellesen bewirkt hat. Die Stimme Gottes wird einfach ausgeschaltet und die geistliche Temperatur des Fernsehzuschauers sinkt ab, ohne dass er es überhaupt merkt. Die schädlichen Auswirkungen des Fernsehens auf Kinder sind wohl bekannt. Ihre moralische Grundeinstellung wird verdorben, weil auf den Bildschirmen Gewalt und Sex verherrlicht werden und Pornografie auf schamlose Weise in der Öffentlichkeit gezeigt wird. Die Kinder leiden auch in Bezug auf ihre intellektuellen Fähigkeiten. Sie haben keine Zeit und keine Lust mehr zu lesen oder zu schreiben. Ihre Wertvorstellungen werden von dem bestimmt, was sie auf dem Bildschirm sehen, und ihr ganzes Denken wird von einer antichristlichen Propaganda geprägt. Die Witze, die dabei aus der Röhre kommen, sind unsauber und die Drehbücher stecken voller zweideutiger Anspielungen. Und die Fernsehwerbung ist nicht nur dumm, sondern wirkt sich auch moralisch zerstörerisch aus. In vielen Familien hat das Fernsehen den Zusammenbruch der Kommunikation untereinander bewirkt. Eltern und Kinder sind so gefangen genommen von den Sendungen und die Gespräche, die überhaupt noch stattfinden, sind leer und inhaltslos geworden. Auf dem Gebiet der musikalischen Unterhaltung sind die Texte oft höchst bedenklich. Sie verherrlichen die körperliche Lust, behandeln Ehebruch und Homosexualität als gleichberechtigte Lebensformen und machen den gewalttätig auftretenden Mann zum absoluten Helden. Wenn man hier einwendet, dass es doch auch inhaltlich gute, informative Sendungen im Fernsehen gibt, dann ist meine Antwort darauf, dass sie nur wie eine Zuckerschicht sind, unter der sich doch eine giftige Pille versteckt. Es ist eine schlichte Tatsache, dass sich die Wirkung des Fernsehens unter dem Strich zerstörerisch auf die geistliche Lebenskraft auswirkt. Mir fällt dazu die Geschichte von einem Christen ein, der einen Fernsehapparat zur Lieferung frei Haus bestellt hatte. Als er den Lieferwagen vorfahren sah, bemerkte er auch den großen Werbespruch darauf: Das Fernsehen bringt Ihnen die ganze Welt ins Wohnzimmer. Das war ihm Aussage genug. Er ließ den Apparat sofort wieder zurückgehen. Und dann sagt er noch einen Satz, den finde ich sehr bedenkenswert. Niemand, der vor dem Fernsehschirm klebt, kann in dieser Zeit Großes für Gott vollbringen. Das Fernsehen ist eine der Hauptursachen für den geistlichen Niedergang unserer Tage. Nun, das hat dieser alte Diener Gottes in den 80er Jahren gesagt. Ich habe das auch deshalb vorgelesen, weil das vollumfänglich auch für das Internet gilt, für YouTube, für diese ganzen modernen Dinge, für Facebook, die heute auch ganz viele junge Christen und nicht nur junge beschäftigen, unterhalten, aber auch gefangen nehmen und steuern. Das ist eben diese Not. Die modernen Medien und besonders eben auch die verschiedensten Angebote des Internet, auf die trifft es ganz genauso zu, was wir hier gelesen haben übers Fernsehen. Sie lenken ab. Sie sind großenteils durchtränkt mit weltlicher Ideologie. Entweder verschwendet man die Zeit, zum Beispiel irgendwelche Witzfilmchen zu gucken, wie Unfälle passieren, also auch in YouTube, das sind ja dann Dinge, da werden zum Beispiel Autounfälle gezeigt und man kann seine Neugier befriedigen. Oh, wie sieht es aus, wenn da einer auf den anderen draufkracht, ja? Und aber auch zum Teil ganz üble, schmutzige, böse Dinge werden da gezeigt. Ja, und man lässt sich unterhalten, man lässt sich gefangen nehmen, ja? Da wird so ein Filmchen angeboten, ja, und wer klickt nicht drauf? Und das sind aber Dinge, da will uns der Teufel die Zeit stehlen. Und ich denke, das gilt auch für das Smartphone. Das ist auch so eine Erfindung, die sehr, sehr zweischneidig ist, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, das ist das Internet, das dich Tag und Nacht begleiten kann, das ständig um dich rum ist mit allen Angeboten. Und das ist, denke ich, vor allem für viele junge Leute eine tödliche Falle geworden. Das ist etwas, was wirklich auch junge Menschen vom Weg abbringen kann, weil sie zu allen möglichen Arten von Musik, Filmen, Schmutz auch, Pornografie, sofortigen Zugang gibt und wo auch gereiftere Christen zum Teil in Gefahr sind, einfach Dinge zu tun, die nicht gut sind. Es gibt da auch kein Gesetz. Es gibt sicherlich Brüder, die können, oder Christen, die können das Smartphone verantwortungsvoll und sinnvoll einsetzen. Aber für die allermeisten Christen, denke ich, ist es eine geistliche Gefahr. Weil da alle möglichen, bis hin zu allen möglichen Spielsachen, die Zeit fressen, aber auch der Zugang zu unguten Dingen, die ständige Verfügbarkeit für Mail-Nachrichten, für irgendwelche Facebook-Benachrichtigungen. Oh, ich habe ein neues Kleid gekauft. Ja, das wird dann da an 200 Freunde rumgefunkt und jeder guckt mal. Und dann überlegt euch mal, wie viel Zeit ihr, ich meine, es sind ja einige Nutzer da drunter, denke ich, unter meinen Zuhörern, wie viel Zeit ihr vor diesem Ding verbringt. Macht mal vielleicht ein Protokoll, bloß 2-3 Tage. Ihr werdet erschrecken. Ja. Deswegen habe ich ganz bewusst noch ein altmodisches Klapptelefon und nicht ein Smartphone. Das muss jetzt nicht nachgeahmt werden, jeder muss es selber wissen. Aber denkt mal drüber nach, wie viel Zeit stiehlt euch dieses Ding und das Internet und der Computer. Ja? Und das ist Zeit, die unsere geistliche Kraft lähmt und die uns wirklich auch von den wesentlichen Dingen unseres geistlichen Lebens ablenkt. Und das sind so Dinge, da müssen wir echt aufpassen. Das gilt natürlich auch für andere Hobbys. Manche Leute haben zeitraubende Hobbys, die sind an und für sich nicht böse. Ja, ich merke das ja bei meinen Söhnen, die Fischer geworden sind, Angler. Ja, das ist also keine Sünde zu angeln, ganz bestimmt nicht. Ja, aber wenn man dann als Vater mal so dabei sitzt, wie dann so 3-4 Stunden lang jemand versunken ins Wasser starrt und da diesen Stab entlang und dann hat er am Schluss 3 Fische und ja, aber auch da ist einfach die Frage, die ich mir stellen muss, das kann vielleicht eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung sein, aber es kann auch sein, dass damit Menschen wirklich Zeit vergeuden und totschlagen. Ja? Ich weiß zum Beispiel, das kann ich erzählen, weil das ein bisschen weiter weg ist, in Kanada gibt es zum Beispiel auch russlanddeutsche Auswanderer, Mennoniten, die dort gelandet sind in Kanada und die haben zum Beispiel auch erzählt, sie haben manchmal Mühe, Brüder zu finden, die wirklich den Dienst in der Gemeinde zuverlässig tun. Ja, und dann war ich mal bei so einem Bruder, der hat erzählt, ja, hier ist mein Wohnmobil und wenn wir irgendwie Zeit und Urlaub haben, dann fahren wir in die Wildnis und dort habe ich schon Bären geschossen und gejagt und das ist alles ganz toll und wunderbar. Nur die Brüder in der Gemeinde sind ein bisschen traurig, weil solche Brüder sind dort nicht gesehen an den Wochenenden und tun nichts für den Herrn, sondern sie jagen ihrer Freizeitbeschäftigung nach. Also auch bei solchen Dingen muss man sich fragen, in Maßen vielleicht in Ordnung, aber wie viel Zeit setze ich für sowas ein? Wie viel Zeit auch für die Familie? Wisst ihr, das ist auch ganz klar. Familienleben ist Reich Gottes Arbeit. Das ist nicht etwas, was vom Dienst für den Herrn getrennt werden könnte. Und trotzdem ist es zum Beispiel wichtig für jede Familie, für jedes Ehepaar, auch für jüngere Familien, dass man sich überlegt, ich will doch ganz bewusst, auch in der Zeit, wo vielleicht kleine Kinder da sind und alles ein bisschen turbulent ist, wir wollen Zeit für den Herrn und für die Gemeinde des Herrn und für das Werk des Herrn opfern und zur Verfügung stellen. Was oftmals bedeutet, dass man den jungen Vater hergeben muss und zur Verfügung stellen muss, dass man vielleicht mal an einem Mittwochabend sagt, ich bringe die Kinder alleine ins Bett, geh du in die Bibelstunde. Wisst ihr, das sind so Dinge, da gibt's auch kein Gesetz. Aber ich kann nur sagen, wenn wir unsere Zeit nicht auch für den Herrn einsetzen, in dem Maß, wie er es möchte, dann passiert das, was auch passiert ist mit dem Manna, dass die Leute eigensüchtig für sich selber gesammelt haben. Ja? Gott hat es nämlich faul werden lassen und die Würmer kamen rein. Und das passiert auch, wenn junge Christen oder ältere Christen ihre Zeit eigensüchtig mit falschen Prioritäten verschwenden, dann kommt ein Unsegen hinein. Dann mangelt es am Segen Gottes, ihr Lieben. Und wir haben das schon manchmal festgestellt, wenn wir Zeit für den Herrn geopfert haben und hatten dann auch mal Zeit für uns, wenig Zeit, seltener, dass dann diese Zeit ganz besonders gesegnet war. Und Gott hat es einfach wieder zurückbezahlt, was wir ihm geopfert haben. Er lässt sich ja nichts schenken. Aber das muss man im Glauben tun, dass man einfach sagt, ich bin bereit zu opfern, ich bin bereit, meine eigenen Interessen zurückzustellen, die traute Zweisamkeit, das Familienleben ein Stück zu begrenzen, damit ich auch Zeit habe für den Dienst in der Gemeinde, Zeit für den Dienst in der Mission, für Büchertischarbeit, was auch immer. Das muss uns der Herr ja zeigen. Aber wenn wir das gar nicht machen, wenn wir bloß uns um uns selber drehen, dann wird da drauf kein Segen liegen. Das ist ganz klar. Ja? Und auch von daher gesehen müssen wir aufpassen, dass wir uns nicht in bestimmten Dingen verlieren. Das gilt natürlich auch für den Beruf. Der Satan bringt so einen Druck auf die Männer meistens oder die Berufstätigen insgesamt, dass er die, die in Arbeit sind, immer mehr Stunden ausquetschen will. Und dann bleibt nur noch wenig Zeit übrig und vor allen Dingen auch wenig Kraft für die Familie und auch für die Gemeinde und den Herrn. Und da müssen wir auch einen Kampf führen, auch im Gebet, und müssen, wo es möglich ist, auch Grenzen setzen und sagen, lieber arbeite ich weniger, nur 80%, und nehme bewusst Zeit für den Herrn, dass ich diese Zeit auch habe für den Dienst. Und das ist eben wichtig, dass wir da klare Prioritäten setzen. Ja? Natürlich müssen wir da auch nach dem Willen Gottes fragen. Auch das ist wichtig bei dem Wort Kairos, dass es eine Zeit ist, die letztlich vom Herrn bestimmt wird, eine gelegene Zeit. Wir lesen ja im Prediger, dass es nicht, dass jedes Ding seine eigene Zeit hat. Ja? Es gibt bestimmte Zeiten, da müssen wir zum Beispiel wirklich vom Herrn hören, wann und wie wir sie einsetzen, damit wir wirklich auch das tun können, was der Wille Gottes ist. Dass wir das rechte Wort zur rechten Zeit haben. Dass wir wirklich auch die rechte Speise, das ist Matthäus 24, Vers 45, als Knechte die rechte Speise zur rechten Zeit austeilen. Ja, das sagt der Herr von den Knechten Gottes. Und wenn wir die Zeit auch für den Dienst einsetzen wollen, und das sollte für jeden Gläubigen wichtig sein, wo kann ich in der Gemeinde, wo kann ich dem Herrn dienen? Wo kann ich Zeit verbringen mit meinen Gaben, sei es beim Putzen der Gemeinde, sei es bei Büchertischen, sei es, dass man zum Beispiel die Büchertischzimmer pflegt und aufräumt, was auch so eine verborgene Arbeit ist, die undankbar ist, ein bisschen schwierig. Ganz egal, gibt es viele Möglichkeiten. Aber dann muss ich auch gleichzeitig schauen, dass ich auch Zeit mit dem Herrn selber habe. Ja, auch das ist ein Problem. Wir können manchmal zu viel Zeit im Dienst für den Herrn vollbringen sogar, und nehmen uns zu wenig Zeit für die verborgene Gemeinschaft mit dem Herrn, ja, im Verborgenen, im stillen Kämmerlein. Und das ist auch so eine Sache, da tobt im Grund ein Kampf drum. Ja? Der Feind versucht durch alle möglichen Dinge, uns besonders auch diese stille Zeit zu rauben und wegzustehlen, dass wir nicht Zeit haben, in Ruhe zu beten und Bibel zu lesen. Und das ist ganz klar, wenn wir die Priorität nicht richtig setzen, dann sagen wir, okay, heute wollte ich nochmal beten. Also erstmal muss ich das machen, dann das, dann das, dann das und als siebtes kommt das Gebet. Dann kann ich euch fast garantieren, Bis du die 6 anderen Sachen gemacht hast, ist das Gebet vorbei und die Zeit ist weg und du hast dann zum Schluss musst du sagen, oh, wieder nicht gebetet, ja? Wieder keine Zeit gehabt, alles Mögliche ist dazwischen gekommen. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir dem Gebet und dem Herrn die beste Zeit und die höchste Priorität zumessen. Und das bedeutet für die allermeisten, wir müssen einfach früher aufstehen. Ja, diese Zeit muss ich mir selber stehlen bei meinem wohlverdienten Schlaf. Ja, weil die Zeit, in der wir wirklich mit dem Herrn Stille haben, ist je nach Rhythmus ist es unterschiedlich, aber bei den allermeisten ist es in den frühen Morgenstunden, wenn alle Kinder noch schlafen, wenn alles noch ruhig ist, wenn keiner noch anruft und irgendwelche Sachen von einem will. Und das ist sehr gesegnet, wenn wir die Möglichkeit haben, diese Zeit ganz bewusst für den Herrn beiseite zu stellen, wo ich dann auch sage, da gibt es kein Telefon, da haben auch meine Kinder jetzt erstmal kein Anrecht, sondern da ist der Herr dran. Und dann will ich für ihn, mit ihm Zeit verbringen. Wenn ich das nicht tue, dann wird auch mein Dienst für den Herrn irgendwo nicht die richtige Frucht bringen. Das ist ganz klar. Gott will keine Aktivisten, die wie Maschinen laufen, sondern Gott will, dass wir immer wieder neu in der Abhängigkeit von ihm uns ausrüsten lassen mit Kraft für den Tag, uns auch die Prioritäten von Tag zu Tag zeigen lassen. Und dass wir dann wirklich auch eben diesen Priesterdienst auch wichtig nehmen. Wir hatten das heute in der ersten Stunde, dass wir berufen sind, ein heiliges Priestertum für Gott zu sein. Und ich denke, unsere höchste Berufung, nicht nur in der Gemeinde, sondern auch im Persönlichen, ist es, Gott anzubeten, ihn zu preisen und zu loben. Und das sollten wir eigentlich jeden Tag tun. Das ist mir wichtig geworden seit vielen Jahren, dass ich das versuche, jeden Tag wirklich so zu halten, auch eine Zeit des Lobes und der Anbetung vor Gott. Und wir lesen ja da in Johannes 4, Vers 23 und 24, dass Gott diese Anbetung von uns sucht. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Schaut, wenn unser Gott das sucht, dann sollten wir uns auch die Zeit nehmen, so etwas zu tun. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir von dieser Getriebenheit wegkommen, die uns oft so kennzeichnet. Ich muss oft denken an Maria und Martha. Auch in meinem eigenen Leben merke ich das, wie die Martha uns reitet, und diese Haltung der Maria oftmals sehr selten ist, auch in unserem eigenen Leben. Ja, wir haben ja da gelesen, ich lese es mal vor, ja, Lukas 10, Vers 39 bis 42. Das ist auch eine Frage unserer Zeitpriorität. Und diese hatte eine Schwester, welche Maria hieß, die setzte sich zu Jesu Füßen und hörte seinem Wort zu. Für die hat nichts anderes mehr Bedeutung gehabt in dem Moment als der Herr und sein Wort. Und alles andere war ihr unwichtig. Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und sie trat herzu und sprach, Herr, kümmerst du dich nicht darum, dass mich meine Schwester allein dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir hilft. Jesus aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du machst dir Sorge und Unruhe um vieles. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt. Das soll nicht von ihr genommen werden. Ja? Lass uns mal darüber nachdenken. Es ist ein Kampf, mitten in allen Dingen zur Ruhe zu kommen, zum Gebet, zum Bibellesen. Und ich weiß es, auch meine liebe Frau sagt es immer wieder, ja, wenn man dann versucht zu beten und Bibel zu lesen, dann kommen wie ein Wirbelsturm die Aufgaben des heutigen Tages. Das musst du noch machen und das musst du noch machen und da ist noch was und da ein Anruf. Und wenn man da nicht widersteht und wirklich auch kämpft manchmal im Gebet, dann hat man diese Ruhe nicht. Und ratet mal, wer uns diese Ruhe rauben will. Ja? Einmal unser Fleisch, das uns antreibt, das eine Martha-Natur hat, immer schaffen oder eben faul sein, aber jedenfalls nicht beten und Bibel lesen. Das gehört nicht zum Fleisch. Entweder faulenzen oder schaffen, schaffen. Und beides lässt uns im Grund keine Zeit für Gott. Und stille zu werden vor Gott bedeutet auch, dass ich eben mein Fleisch mit all seinem Wuhlen und Arbeiten und seinen Ablenkungen in den Tod gebe und wirklich auch dem Geist Gottes Raum gebe, dass er mich lehrt, Gott anzubeten, Gott auch im Gebet, in der Fürbitte zu suchen, nicht nur für mich, sondern auch für andere zu beten. Das ist ganz wichtig, Gottes Wort zu lesen und auch sich Zeit zu nehmen, über das Wort betend nachzusinnen. Das ist auch oft so eine Sache. Wir Es ist gut, wenn wir auch flächendeckend die Bibel zum Beispiel durchlesen, aber es ist auch wichtig, dass wir immer wieder über einzelnen Bibelworten uns Zeit nehmen, nachzusinnen, tiefer zu graben. Und diese Zeit müssen wir eifersüchtig hüten, damit sie uns nicht vom Teufel geraubt wird oder von unserem eigenen Herzen. Da gehört auch dazu, dass wir vielleicht einmal Tage festsetzen, wo wir fasten und beten, wo wir alles beiseite lassen, mal einen ganzen Tag mit dem Herrn verbringen. Da kann ich euch nur sehr dazu ermutigen. Das ist wichtig. Das geht. Ja, und es ist manchmal auch gut, dass man fastet und sich auch von dem Essen bewusst enthält, um alles Ablenkende wegzutun, um sich vor Gott zu demütigen und ihn zu suchen. Das sind gesegnete Tage, wenn wir das auch mal ganz bewusst für uns beiseite setzen. Ja, zum Schluss möchte ich noch einmal darauf eingehen, die Tage sind böse. Lesen wir ja auch in diesem Vers. Ja? Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Sie sind schwer, die sind notvoll, die sind gefährlich, so könnte man das auch übersetzen. Und das erinnert uns daran, dass wir dem Herrn dienen müssen in der Endzeit, in der letzten Zeit vor der Wiederkunft Jesu Christi. Und ihr Lieben, es gibt eine Endzeit für Israel, die ist mit der großen Drangsal, die liegt noch vor uns. Aber es gibt auch eine Endzeit für die Gemeinde. Und das müssen wir eben bedenken. Wir sind auch in der Endzeit. Das sind die letzten Tage, die in 2. Timotheus 3, Vers 1 erwähnt werden. Ja, in den letzten Tagen werden schlimme Zeiten sein. Gefährliche Zeiten, notvolle Zeiten. Und genau da sind wir hineingesetzt. Und zwar vom Herrn. Das ist Gottes Wille, dass wir genau in dieser herausfordernden Zeit dem Herrn dienen, dass wir unsere Zeit auskaufen in einer Zeit, wo die Gottlosigkeit, die Gesetzlosigkeit und die Bosheit unter den Menschen immer größer wird, wo auch Verfolgung und Druck wieder mehr anfangen aufzukommen und wo wir einfach wachsam sein müssen. Ich lese mal Römer 13. Genau diese Dinge sind nämlich auch wieder wichtig, wenn wir unsere Zeit richtig nutzen wollen, dass wir aufwachen und unsere Zeit verstehen, in der wir leben. Römer 13, ab Vers 11. Und dieses sollen wir tun als solche, die die Zeit verstehen, dass nämlich die Stunde schon da ist, dass wir vom Schlaf aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir gläubig wurden. Die Nacht ist vorgerückt, der Tag aber ist nahe. So lasst uns nun ablegen die Werke der Finsternis und anlegen die Waffen des Lichts. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schlemmereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifungen, nicht in Streit und Neid, sondern zieht den Herrn Jesus Christus an und pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Da könnte man auch viel drüber sagen. Und wertvolle Ratschläge auch für den Umgang mit der Zeit. Wisst ihr, wenn wir unser Fleisch pflegen bis zur Erregung von Begierden, dann verschwenden wir unsere Zeit mit eigensüchtigem Tändeln, mit Vergnügungen, mit nichtigen Dingen, die uns letztlich mal leid tun, wenn wir vor dem Richterstuhl des Christus stehen. Wenn wir aber den Charakter dieser Zeit erkennen, dann werden wir auch bewusst bestimmte Dinge zurückstellen, vielleicht sogar legitime Dinge, die gar nicht böse sind, um dem Herrn zu dienen und den Auftrag noch auszuführen, solange noch Zeit ist. Das gilt auch für die Evangeliumsverkündigung. Ihr Lieben, wenn die Gemeinde entrückt ist, dann ist die Gnadenzeit vorbei. Dann werden auch die Leute, die sich nicht bis dahin entschieden und bekehrt haben, einen großen Schreck bekommen, weil dann eben auch die Gerichte über diejenigen kommen, die dem Evangelium nicht gehorsam waren. Also wir haben jetzt noch Zeit, auch für die Verlorenen zu beten und für ihre Bekehrung zu wirken. Und diese Zeit geht unter Umständen ganz rasch vorbei. Wir wissen, unser Herr kann heute kommen, morgen kommen, vielleicht auch erst in einem Jahr. Aber was wissen wir? Wir müssen die Zeit auskaufen, die wir noch haben. Und das gilt natürlich auch für Menschen unter uns, die einfach diese Entscheidung für den Herrn, diese Lebensübergabe noch nicht getroffen haben, die eigentlich um vieles Bescheid wissen, aber immer noch draußen stehen, dass man auch ihnen sagen muss, kauft die Zeit aus. Wacht auf aus den Toten. Solange noch Zeit ist, sich zu bekehren, das ist wichtig, dass man diese Entscheidung trifft. In der rechten Zeit, in der Zeit, die Gott gibt. Wir wissen nicht, wie lange die geht, für den Einzelnen oder für uns alle. Aber wir sollen die Zeit auch in dieser Hinsicht ausnutzen. Es ist schrecklich, wenn jemand dann sagen müsste, es ist zu spät. Und da wollen wir doch auch in dieser Hinsicht die Zeit auskaufen und auch beten für Menschen, die wir kennen, die noch diese Bekehrung vor sich herschieben, die noch meinen, ja, ich muss erst noch das und ich kann noch hier was mitnehmen von der Welt und dort leben, dass sie doch den Ernst der Lage erkennen und wirklich auch Christus annehmen, diese ewige Errettung, solange ihnen noch Zeit dazu gegeben ist. Das sind diese Dinge, die uns wichtig sein sollten, dass wir einfach in dieser letzten Zeit wirken für den Herrn. Ich möchte vielleicht noch zwei Bibelworte anschließen und damit auch abschließen. 2. Petrusbrief im 3. Kapitel, da lesen wir auch etwas von diesem nahenden Gericht Gottes und dem, wie wir darauf reagieren sollen. 2. Petrus 3, Abvers 8. Dieses eine aber sollt ihr nicht übersehen, Geliebte, dass ein Tag bei dem Herrn ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag. Hier haben wir Psalm 90 wieder. Der Herr zögert nicht die Verheißung hinaus, wie es etliche für ein Hinauszögern halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe. Also Gott wartet aus dem einen Grund noch zu, mit der Entrückung und mit den Zorngerichten, weil er noch Menschen ansprechen möchte, dass sie noch Raum zur Umkehr haben. Das ist der einzige Grund, warum nicht schon längst der Herr gekommen ist und die Zorngerichte über diese Welt gekommen sind, die wahrhaftig gerichtsreif genug ist. Gottes Geduld und Langmut. Aber die hat einmal eine Grenze und da heißt es, Vers 10, es wird aber der Tag des Herrn kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werke darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Glut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Wir erwarten aber nach seiner Verheißung neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, Geliebte, weil ihr dies erwartet, so seid eifrig darum bemüht, dass ihr das als unbefleckt und tadellos vor ihm erfunden werdet in Frieden. So sollen wir unsere Zeit nutzen, die uns noch geblieben ist. Das ist Gottes Wille für uns. Lasst uns das auch wirklich tun. Und zum Abschluss will ich noch aus Offenbarung 22 ein paar Verse lesen, wo der erhöhte Herr zu seiner Gemeinde spricht im Hinblick auf seine kommende Wiederkunft. Offenbarung 22, da lesen wir: Und er sprach zu mir, Vers 10 folgende, versiegle die Worte der Weissagung dieses Buches nicht, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, der tue weiter Unrecht. Und wer unrein ist, der verunreinige sich weiter. Und der Gerechte übe weiter Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich weiter. Und siehe, ich komme bald, unversehens. Plötzlich kann man das auch übersetzen. Und siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden so zu vergelten, wie sein Werk sein wird. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Glückselig sind, die seine Gebote tun, damit sie Anrecht haben an dem Baum des Lebens und durch die Tore der Stadt eingehen können. Draußen aber sind die Hunde und die Zauberer und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Ich bin der Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Und der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme, und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Dann Vers 20 und 21. Es spricht, der dies bezeugt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, sei mit euch allen. Amen.